Deutschlandfunk Kultur heute.
Was passiert eigentlich mit ukrainischer Kultur in den Gebieten, die von Russland besetzt wurden? Darüber berichtet unsere Korrespondentin Sabine Adler. Und was passiert, wenn man versucht, Donald Trump mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen? Auch das ein Thema, außerdem eine Ausstellung mit der kolumbianischen Künstlerin Delcy Morelos. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Tag.
Die Problematik beschäftigt Polen immer noch sehr und es ist auch immer noch leicht, damit politische Kampagnen und Wahlkämpfe zu bestreiten. Die Bombardierung von Danzig ist natürlich in den historischen Handbüchern und in den Schulbüchern und so weiter erwähnt, bei politisch interessierten Menschen präsent, aber es ist nicht so, dass es jetzt tatsächlich so jeden umtreibt.
Aus dem angeblichen Freundschaftsbesuch zweier deutscher Schiffe wurde der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Denn am 1. September 1939 beschossen diese unvermittelt polnische Stellungen. Der in Polen lehrende Historiker Klaus Bachmann hatte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk gesprochen. Nach dem Überfall zwangsrekrutierte die Wehrmacht in der Region Zehntausende Polen. Und das ist seit Juli Thema einer Fotoausstellung des Stadtmuseums und des Weltkriegsmuseums in Danzig. Aber schon alleine der Titel der Schau, Unsere Jungs, hat in Polen für heftige Kontroversen gesorgt. Darüber haben wir kürzlich berichtet. Bis in die höchsten politischen Kreise, der ehemalige nationalkonservative Staatspräsident Andrzej Duda sprach von einer historischen Unwahrheit und moralischen Provokation. Und das alles, das muss man vielleicht noch mal betonen, wegen einer relativ kleinen, eher regionalen Ausstellung. Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Polen, Peter Sawicki. Heute am Jahrestag von Hitlers Überfall auf Polen. Herr Sawicki, geht diese Debatte weiter?
Ja, die Debatte geht weiter, ganz grundsätzlich, vielleicht nicht heute an diesem Tag, aber ganz grundsätzlich ist das so. Erst vor einigen Tagen hat Ordo Iuris, das ist eine ultrakonservative Denkfabrik, einen Antrag gestellt, einen juristischen Antrag zu Dokumenteneinsicht. Da möchte man herausfinden, welche finanziellen Quellen es da gibt, wer diese Ausstellung vermeintlich möglicherweise aus dem Ausland finanziert hat. Also das ist so der Subtext dahinter. Die Peace-Opposition hat eine Petition vor kurzem gestartet. Da geht es um das Ziel, die Ausstellung vorzeitig zu beenden, was vermutlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Aber das ist auch eben dieses weitere politische Zeichen des nationalkonservativen Lagers. Und generell lauten ja die Vorwürfe, Sie haben es ja anklingen lassen, dass hier vermeintlich die Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg, für die Besatzung Polens verwässert werden soll, dass die Verbrechen relativiert werden sollen. Aber vor kurzem gab es auch Wortmeldungen zum Beispiel von Veteranen des Warschauer Aufstands, die Ausstellung ausdrücklich verteidigt haben und gesagt haben, das ist eben auch Teil der Wahrheit und Teil der polnischen Geschichte, der jetzt hier etwas stärker beleuchtet wird.
Sie haben sich die Ausstellung ja angeschaut. Was ist denn überhaupt zu sehen?
Ja, Sie haben es gesagt, das ist tatsächlich eher eine kleine Ausstellung. Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig und das Stadtmuseum Danzig haben das konzipiert. Das Ganze wird im Rathaus in Danzig in der historischen Altstadt ausgestellt. Weite Teile dieses Raums sind abgedunkelt, wenn man da hineingeht. Also das ist schon so eine Atmosphäre, die dann suggeriert, dass hier ein dunkler Teil der Geschichte beleuchtet werden soll, dass in einer gewissen Weise man vielleicht auch da sich mit Opfern der NS-Besatzung auseinandersetzt. Direkt hinter dem Eingang sind Porträtfotos einiger Zwangsrekrutierter in NS-Uniform zu sehen. Und dann arbeitet man sich anschließend zeitlich und inhaltlich vor. Und es beginnt mit einem zentralen Teil der Ausstellung, nämlich der Germanisierung dieser Region Pommern. Schlesien war auch ein Teil, der davon betroffen war, aber da geht es ja eben um diese regionale Perspektive, durch sogenannte Volkslisten. Und das sei eben, darauf wird verwiesen, eine Grundlage gewesen für diese erzwungene, massenhafte Rekrutierung. Das können mehrere hunderttausend Menschen tatsächlich gewesen sein. Dann wird noch geschildert, wie der Alltag in der Wehrmacht ausgesehen hat, dass es da ganz unterschiedliche Schicksale dieser polnischen Bürger gegeben hat, dass einige an der Ostfront, der deutschen Ostfront gewesen sind, andere teilweise auch lokale Widerstandsgruppen zum Beispiel in den Niederlanden unterstützt haben. Und dann wird schließlich noch zum Beispiel geschildert, dass nach Kriegsende das Thema weitgehend verschwiegen worden ist, mehr oder weniger bis heute.
Wenn so eine kleine Ausstellung so viel Ärger verursacht, welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Also es wird auch von nicht-konservativen Kommentatoren hervorgehoben, dass der Titel der Ausstellung so eine unnötige Provokation gewesen sei, dass man da vielleicht auch hätte anders das Ganze konzipieren sollen, dass es da einige unglückliche Teile gibt, zum Beispiel Infotafeln, die vielleicht etwas unglücklich formuliert sind, wo so ein bisschen ja so ein Gleichgewicht hergestellt werden könnte zwischen polnischen und deutschen Soldaten. Das könnte zum Beispiel zumindest den Eindruck erwecken. Es wird auch darauf verwiesen, dass es keine in sich stimmige Erinnerungspolitik der Regierung von Donald Tusk insgesamt gebe. Da kann man schon durchaus sagen, dass die Ausstellung einen bildungspolitischen Charakter hat, denn das Thema Zwangsrekrutierung in der Wehrmacht, das wird auch in einem relativ neuen deutsch-polnischen Schulbuch thematisiert, das es erst seit einem Jahr gibt. Gleichzeitig muss man sagen, diese Attacken, die es gibt von Seiten des nationalkonservativen Lagers gegenüber dieser Ausstellung, gegenüber den Autoren, das zeigt eben, dass diese sehr einseitige Geschichtspolitik bei Peace immer noch sehr präsent ist und auch, wenn man so will, eine gewisse Unfähigkeit und ein Unwille zur Differenzierung bei der polnischen Geschichte und dass man das auch gerne nach wie vor politisch für sich nutzen möchte auf dieser Seite.
Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Sawicki über die Danziger Ausstellung Unsere Jungs und die Reaktionen darauf in Polen. Dass Museen zum Schauplatz von Kulturkämpfen werden, das sehen wir zurzeit in vielen Ländern. In der Ukraine sind sie aber ganz konkret vom Krieg betroffen. Schon zu Beginn wurden im Osten des Landes Museen nicht nur geplündert, sondern auch Mitarbeiter verschleppt. Russland betreibt damit sehr aggressiv auch einen Kampf gegen die ukrainische Identität und Gedenkkultur. In Kiew macht nun eine Ausstellung genau das zum Thema. Was passiert, wenn, so wie in der gegenwärtig besetzten Region Cherson, Heimat und die eigene Geschichte verloren gehen? Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler, die derzeit aus Kiew berichtet, hat sich die Ausstellung im Mstizetski-Arsenal angesehen.
Das Mstizetski-Arsenal, eine der wichtigsten Kunsthallen der Ukraine, versteht sich nicht als Oase, nicht als Zuflucht, sondern als ein Ort der Auseinandersetzung. Die aktuelle Ausstellung Cherson Steppe Holds, die Steppe hält, greift die Schmerzen auf, die die russische Besatzung verursacht. Den Verlust der Selbstbestimmung der eigenen Geschichte. Eine tellerflache Steppen- und Sumpflandschaft prägt die Region im Süden der Ukraine, die sich Russland einverleiben will. Erinnert wird an Momente der auf den ersten Blick unspektakulären Vergangenheit, zum Beispiel wie ein Dorf im Jahr 2013 den 22. Tag der ukrainischen Unabhängigkeit feiert, selbstbewusst und stolz auf die Souveränität.
22 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine, 243 Jahre Unabhängigkeit unseres alten Dorfes Hurivka. Unser Dorf war unabhängig von Leibeigenschaft und Sklaverei, Armut, denn wir waren immer Fischer. Wir waren unabhängig vom sowjetischen Kolchossystem, weil es im Dorf nie einen echten Kolchoss gab. Bis heute sind wir unabhängig von dem Wunsch, vor irgendjemanden auf die Knie zu fallen. Ich gratuliere allen Einwohnern zu ihrer Unabhängigkeit. 243 Jahre ist unser Dorf alt, genau das richtige Alter, in dem ein Dorf schon weise und noch jung ist.
Kurz nach Beginn der russischen Invasion wurde Cherson besetzt. 8 Monate später, im November 2022, aber zu großen Teilen wieder befreit. Dann überflutete das Wasser des Kachowka-Stausees Cherson und Umgebung, weil russische Attentäter den Staudamm gesprengt hatten. Heute leben noch etwa 60.000 von früher 350.000 Einwohnern in Cherson. Unter ihnen der Filmregisseur Roman Bondarchuk und die Produzentin Daria Warchenko, deren Schaffen in hohem Maße mit Cherson verbunden ist. Roman und Daria verfügen über ein riesiges Archiv von Video- und Fotomaterialien über das Leben dieses Ortes in den letzten Jahrzehnten. Auch das Archiv von Andrei Matrosow wurde mit einbezogen, einem Fotografen der Lokalzeitung. Also eine riesige Menge an visuellen Informationen über Orte, die derzeit unzugänglich sind oder an der Frontlinie, bzw. unter Besatzung stehen. Erläutert Olesja Ostrova, die Direktorin des Kunstarsenals. Vieles ist zerstört. Die zum Teil verlorene Geschichte soll erzählt werden, aber nicht dekorativ, elegisch. Das wäre eine polierte Geschichte, sondern als Geschichte, in der alles vorkommt, wie eben auch im Leben, wo es Lustiges und Groteskes gibt, wo es Dinge gibt, die große Achtung oder Bewunderung hervorrufen oder Dinge, derer man sich entledigen möchte. Zum Beispiel die alte, brutale Tradition der lokalen Bauern, Gruben im Wald auszuheben und in diese Erdlöcher Tagelöhner zu werfen, wenn sie gestohlen, nicht genug gearbeitet oder zu fliehen versucht haben. Das sind alles authentische Geschichten. Man sieht viel Selbstorganisation, viel Demokratie und viel Freiwilligenarbeit in diesem jetzt okkupierten Teil unseres Landes. Wie die Geschichte von Onkel Grisha, der im sowjetischen Afghanistan-Krieg seine Gliedmaßen verloren hat und trotzdem seit 10 Jahren Geld für die ukrainische Armee in Cherson sammelt, sogar während der Besatzung. Bei dieser Ausstellung gehe es im Kern um Selbstreflexion und um die Bewahrung des Erbes, selbst unter solchen extremen Bedingungen wie Krieg und Besatzung, sagt die Leiterin der Kunsthalle Alessia Ostrowska in Kiew. Und auch darum, der ukrainischen Kunst weiter eine Stimme in der internationalen Szene zu verschaffen.
Sabine Adler über okkupierte Kultur aus russisch besetzten Gebieten in der Ukraine. Nicht nur in Deutschland haben sich schon viele Kommunikationsexperten den Kopf darüber zerbrochen, wie man auf rechtspopulistische und rechtsextreme Narrative mit wenig Wahrheitsgehalt, aber viel Nationalgetöse eine Antwort finden kann. Die ernüchternde Wahrheit lautet bislang nicht mit seriösen Argumenten und einer respektvollen Debattenkultur. In den USA, wo seit Jahrzehnten die Schmerzgrenze in der politischen Kommunikation deutlich tiefer hängt, macht der Demokrat Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, seit einigen Wochen vor, wie es doch gelingen könnte, nämlich mit einer Bildsprache und einem Vokabular, das Donald Trump fast schon zahm aussehen lässt. KI-generierte Bilder von Newsom als Captain America, als übertrieben muskulöser Gladiator oder als Rodeo-Reiter auf einem weißen Hai. Darüber kann ich jetzt mit unserem Filmexperten Matthias Dell sprechen. Matthias, was macht Gavin Newsom, der sich mit Trump ja zuletzt angelegt hat, als der im Juni die Nationalgarde nach Los Angeles schickte, was macht er da?
Na, Newsom will Feuer mit Feuer bekämpfen, wie er das selbst nennt. Und den Startschuss hat er für gut 2 Wochen gegeben, als Reaktion darauf, dass Trump ja in Texas die Wahlkreise hat neu zuschneiden lassen, damit bei den Zwischenwahlen 5 Sitze mehr wahrscheinlich rausspringen für die Republikaner nächstes Jahr. Dagegen will Newsom durch einen Neuzuschnitt in Kalifornien vorgehen. Und das begleitet er mit einer Kampagne, wo sein Press Office vor allen Dingen mit Tweets auf X diesen Trump-Stil nachmacht. Also einerseits die Mittel benutzt, die Trump benutzt. Er vergibt zum Beispiel Spitznamen, die abfällig sind, nennt Trump Tiny Hands, kleine Hände, und den Vizepräsidenten JD Just Dance. Und wie du jetzt gelacht hast, es macht schon irgendwas, weil es eben diesen Trump-Stil kopiert, aber mit einem klaren Ziel, gegen Trump gerichtet zu sein.
Ja, vor allen Dingen der Ritt auf dem weißen Hai. Das ist schon auch lustig. Ist aber trotzdem ungewöhnlich für das demokratische Spektrum, das ja meist eher zurückhaltend auf Trump reagiert hat und sich eher an Michelle Obamas Satz orientierte, when they go low, we go high. Also wenn die so quasi unter der Gürtellinie sind, dann sind wir erst recht ganz anders. Ist das jetzt vorbei?
Das kann man vielleicht nicht sagen, aber man kann schon sagen, dass es in den letzten 19 Jahren ja nichts gebracht hat, eben nicht in dieses Spiel hineinzugehen. Und was Newsom jetzt erreicht, ist ja auf jeden Fall in die Offensive zu kommen als Demokrat und Trump und sein Umfeld in die Reaktion zu zwingen, dass plötzlich Fox News sagen muss, das ist aber kindisch, was der Gouverneur da macht und eines Gouverneurs nicht würdig, und dann natürlich sichtbar wird, dass das für Trump ja genauso gilt. Also ich glaube, das ist der Punkt, dass man einfach, dass Newsom versucht, Trump irgendwie raumstreitig zu machen, Aufmerksamkeit streitig zu machen. Und dieser Satz von Michelle Obama, so schön der ist, der hat ja auch was Elitäres. Ich glaube, dieses Problem mit dem Schmutz, den Trump produziert, umzugehen, darüber wurde auch lange hinweggesehen. Und Ich glaube auch nicht, dass das jeder so performen kann wie Newsom, der selber ein sehr breitbeiniger Typ ist, ein weißer Mann und der vor allen Dingen eben auch so eine gewisse Machtposition hat als Gouverneur der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt in Kalifornien.
Also was ja ganz offensichtlich ist, ist, dass er mit diesen Bildern amerikanische Mythen bedient. Also zum Beispiel die Verehrung von Präsidenten wie Abraham Lincoln oder diese Marvel-Figur Captain America, der weiße Hai. Wird das Wähler aus der Gemeinde von Donald Trump zurückholen?
Das muss man sehen, aber es ist ja alles diese Selbstbehauptung von Trump, dieses Ich bin der Größte. Und das nachzumachen hat natürlich den Vorteil, dass es so leicht lesbar ist, wie das diese schwachsinnigen Behauptungen von Trump es sind irgendwie. Also diese auf die 12 Kommunikation, die danach gemacht wird, die könnte die Trump-Fans zumindest verwirren. Newsom ist ja auch nicht ironisch im klassischen Sinne. Das ist kein uneigentliches Sprechen, sondern was er sagt, meint er auch, dass Trump ein Problem für die US-amerikanische Demokratie ist. Und damit will er eben erreichen, dass Trump der Raum kleiner gemacht wird und das gelingt, wie die gestiegenen Umfragewerke zeigen. Und es zeigt eben auch, dass plötzlich so ein Moment da ist, wo es wieder amüsant wird, wo man merkt, okay, hier passiert was, weil die Schwierigkeit ja gerade ist, dass die Sprache von Trump oder auch des Faschismus Bedeutung und Sinn so entkoppelt ist, also keine Moral hat, für nichts Verantwortung übernimmt. Und da kann man dann zehnmal versuchen, irgendwie in Faktenchecks was zu widerlegen. Am Ende geht es, ist denn diese Strategie, zumindest für den Moment, hat die so einen Moment erfolgreicher, indem sie einfach diesen Irrsinn und diese Bedeutungslosigkeit gegen Trump richtet und damit auch vervielfacht.
Ja, aber was heißt das für die politische Kultur?
Das ist auch eine Gefahr. Also wer im Feuer spielt, kann darin umkommen. Aber ich glaube eben schon, dass zu merken ist, das ist jetzt was anderes als zuvor. Ob das für alle funktioniert, muss man sehen. Es gibt ja auch innerhalb der Demokraten darüber verschiedene Ansichten. Was ich noch interessant finde, dass es so ein Beispiel in der Kunst gibt, ein analoges in der fünften Staffel der Serie Fargo von 2023. Da spielt John Hamm, der Star aus Mad Men, so einen Reichsbürger-Sheriff. Und der ist dann in der Versammlung und wird eben da multipliziert von Leuten. Und das hat einen sehr starken Effekt. Womöglich könnte man schauen, ob das was bringt, eben diesen Unsinn, den Trump produziert, zu reproduzieren.
Matthias Dell über die Bildsprache des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom und deren Wurzeln, die auch in der amerikanischen Populärkultur liegen. Und jetzt zu einer Ausstellung, in der es im Prinzip auch um Wurzeln geht. Denn das Thema der kolumbianischen Künstlerin Delcy Morelos ist Erde, der Boden, den man in Städten ja schon gar nicht mehr sieht. Deswegen geht Morelos auch der Entfremdung des Menschen von der Erde nach, die sprachlich ja noch immer mit der Mutter assoziiert wird. Mutter Erde, Mutter Boden, ein Kreislauf aus Entstehen und Auflösen. Madre heißt also sehr sinnfällig Delcy Morelos erste Einzelausstellung in Deutschland, die nun im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen ist. Carsten Probst war dort.
Man riecht Delcy Morelos Arbeit bereits, bevor man sie sieht. Durch die Schwingtüren der Gleihushalle im Hamburger Bahnhof dringt ein süßlich herber Geruch nach Wildnis. Den hat Delcy Morelos noch mit einigen anderen Aromen, etwa von Holz, Kaffee, Stroh, Waldboden oder Zitrusfrüchten angereichert. Die Arbeit selbst ist ein riesiger, aufgeschütteter Erdhaufen mit einem gerade erblühenden Feld von Chiasamen, der die Besucher mit erhabener Majestät empfängt. Drei große Bereiche sind tief in die Erde eingeschnitten und können ähnlich wie kleine Kapellen betreten werden. Umgeben von Wurzeln und feuchter Erde möchte Delcy Morelos das Publikum dazu bringen, über seine Beziehung zu Mutter Erde zu meditieren, erklärt Kuratorin Catherine Nichols.
Für sie war sehr wichtig, eine Arbeit mit der Erde, aus Erde, aber eher mit der Erde zu machen, in der man stehen kann, von der man umarmt werden kann. Und hier in dieser Arbeit für den Hamburger Bahnhof gibt es drei Umarmungen, also drei keilförmige Eingänge, in die man sich hineinbegeben kann mit einer leichten Überdachung, die so wie eine Gebärmutter wirken, also die einen umhüllen können, wo man alleine stehen kann und reflektieren kann, riechen, empfinden und wie man merkt, wie das Publikum damit umgeht.
Ehrfürchtig schweigend wandert das Publikum an diesem Koloss von Installation entlang, der eher an einen Berg, dann an ein großes Haus und dann wieder an eine Skulptur erinnert. Für Delcy Morelos hat er in jedem Fall eine spirituelle Dimension und Funktion. Die Pachamama ist die indigene Urmutter, die Erde, die alles Leben hervorbringt und nährt und den Kreislauf von Leben und Tod bestimmt. Madre ist so fragil wie wir, lässt Delcy Morelos über einen kleinen Wandtext an ihr Publikum ausrichten. Wer sie verletzt, der verletzt mich, verletzt sich selbst. Die Erde zu berühren bedeutet, von ihr berührt zu werden. Catherine Nichols.
Was man merkt, ist, dass Pachamama so eine wilde weibliche Figur ist, eine starke, eine nicht beherrschbare Kraft. Und durch die Kolonisierung ist sie sehr mit der Jungfrau Maria quasi so überlagert worden und dadurch ein bisschen so gebändigt.
Nach und nach kommt man dem Mysterium dieses duftenden Kunst- und Naturwunders auf die Spur, seinen unzähligen Anspielungen und Fragen an die westliche Kunstwelt. Wie sehr ist die Geschichte der europäischen Kunst mit kolonialer Repression durchsetzt? Wie heikel ist es, in einer europäischen Kunstinstitution Natur und Kultur so nahtlos ineinander übergehen zu lassen, wie Delcy Morelos es tut? In unmittelbarer Nachbarschaft zu Morelos Madre sind im Hamburger Bahnhof in Berlin Arbeiten von Josef Beuys zu sehen. Das ist kuratorisch beabsichtigt und verstärkt diese Spannung noch einmal. Delcy Morelos ist mit der westlichen Kunst des 20. Jahrhunderts bestens vertraut. Immer wieder versucht sie in ihrer installativen Praxis, die Dominanz westlicher Traditionen gleichsam umzukehren und sie neu zu deuten, durch die Traditionen der vormals unterdrückten indigenen Kulturen.
Ein wichtiger Bezugspunkt, finde ich, zwischen Delcy und Beuys ist nämlich diese Partei für Tiere. Also da Beuys relativ früh dran war, in Deutschland zumindest, diese Idee aufzugreifen, dass Tiere oder nichtmenschliche oder mehr als menschliche Wesen als Rechtspersonen, als politische Entitäten oder Subjekte vorzustellen.
Madre, Mutter Erde als handelndes politisches Subjekt mit einem eigenen Anspruch auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das berührt auch in Europa sehr alte Traditionen. Bei Beuys und seiner schamanistischen Praxis hat die Verbindung von Mythos, Kunst und Politik immer wieder ambivalente Gefühle hervorgerufen, weil er als deutscher Künstler während des Nationalsozialismus mit der radikalen Mythologisierung von Staat und Politik sozialisiert wurde. Delcy Morelos ist von solcher biografischen Ambivalenz völlig frei. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb sich das Publikum so unvoreingenommen auf ihre Arbeiten einlassen kann.
Carsten Probst über die Ausstellung Madre der kolumbianischen Künstlerin Delcy Morelos. Und die Kulturmeldung des Tages hat Karin Fischer.
Das russische Gesetz über Strafen für die Suche extremistischer Materialien tritt heute in Kraft. Es war selbst in der Staatsduma umstritten. 5.500 solcher extremistischer Inhalte verzeichnet ein Register des Justizministeriums. Stefanie Markert, ARD-Korrespondentin in Tiflis, zum Inhalt des Gesetzes.
Im heutigen Russland kann alles Mögliche als extremistisch eingestuft werden, etwa Bücher, die gleichgeschlechtliche Beziehungen fördern oder schlicht Social-Media-Beiträge von Oppositionsgruppen. Einfach alles, was die Behörden als gefährlich erachten, auch Filme und Musik. Russlands Bevölkerung sieht sich einem neuen Gesetz gegenüber, das Willkür Tür und Tor öffnet und von anderen Inhalten und Meinungen in der Welt abkapselt. Ein praktischer Hebel mehr für Putins Regime.
Das Gesetz sieht Geldstrafen vor von bis zu 5.000 Rubel für vorsätzliche Zugriffe auf solches Material. Das sind umgerechnet 53 Euro. Welche kulturellen Inhalte gemeint sind, ließ sich heute noch nicht feststellen. Die Friedenstein-Stiftung in Gotha nennt es eine Sensation. Die zwei Teile eines vor rund 90 Jahren zersägten Gemäldes von Lukas Cranach dem Älteren sind im Herzoglichen Museum wiedervereint. Das Werk Salome mit Johannesschüssel ist auf Tannenholz gemalt und seit 1644 in der Kunstkammer von Schloss Friedenstein nachweisbar. 1936 hatte die Stiftung den Cranach verkauft. Der Kunsthändler zersägte ihn kurzerhand, um das Bild ohne den unappetitlichen unteren Teil, den abgeschlagenen Kopf von Johannes dem Täufer, besser verkaufen zu können. Der obere Teil wanderte lange durch den Kunsthandel und konnte 2024 mit vereinten Kräften zurückerworben werden. Bis Frühjahr 2026 sind die beiden Teile nun übereinander gehängt in Gotha zu sehen. Gestern Abend hätte am Theater Osnabrück das Stück Ödipus Exzellenz die neue Spielzeit eröffnen sollen. Die Inszenierung über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wurde abgesagt, wir hatten berichtet. Nach der gestrigen Ersatzvorstellung trat allerdings das Ensemble auf die Bühne und verlas ein eigenes Statement. Schauspieler Thomas Kienasts Forderungen an das Theater Osnabrück:
Wir müssen jetzt die Strukturen ändern, sonst können wir hier nicht mehr so arbeiten, wie wir uns das vorstellen. Die Strukturen, die dazu geführt haben, diese vertikale Hierarchie von oben nach unten, dass es die Absage des Stückes gab, das müssen wir strukturell begleiten, verändern und wir müssen da Reform wollen und auch bekommen vom Haus.
Schauspieler Thomas Kienast und zuletzt Sylvain Amick, der Direktor des Pariser Musée d'Orsay in Paris, ist tot. Er starb sehr plötzlich im Alter von 58 Jahren während seines Urlaubs.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Zum Erdbeben in Afghanistan und zur Störsenderattacke auf ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gleich mehr in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt.